Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu unserer 160. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 28.03.2022, schauen wir auf die beiden kommenden Spiele gegen Paderborn und Aue. Spiele, die den Ausgang der Saison maßgeblich beeinflussen könnten. Und welche Erwartungen wir für den Saisonendspurt haben, das besprechen wir heute auch. Für euch am Mikrofon sind Nando,
Berger
und Lasse.
Wir sind euer Volksfrankengeflüster. Schön, dass ihr dabei seid.
Moin, moin, Hamburg, meine Perle. Ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Geflügel so wunderschön. Moin, moin, Hamburg, deine Straßen, ordentlich Wasser, was ein Hafen. Und in 100 Jahren werde ich dich von dir gehen.
Bevor wir sportlich werden, wollen wir zwei positive Themen aus der letzten Woche besprechen. Zum einen hat der HSV einen neuen Hauptsponsor ab der kommenden Saison. Die Hanse Merkur Versicherungsgruppe wird sein bisheriges Sponsoring beim HSV ausweiten und Hauptsponsor der Profimannschaft werden. Ein Hamburger Traditionsunternehmen auf der Brust, das fühlt sich erstmal ganz gut an und auch irgendwie richtig. Und Lasse, finanziell ist der Deal auch nicht so schlecht.
Ja, die Rahmendaten klingen ganz gut. Also der HSV kriegt 2,6 Millionen Euro. Im Falle des Aufstiegs sogar 5,8 Millionen Euro. Das ist deutlich mehr, als man bisher jetzt für Otto Mohn in der zweiten Liga bekommen hat. Und wie gesagt, es staffelt sich, wenn man aufsteigt. Also es klingt schon ganz lukrativ finanziell. Rein vom Unternehmen her finde ich es auch gut. Ist jetzt keine Neuerfindung des Sponsor-Games, sage ich mal, dass man sagt, boah, wo hat der HSV das denn hergezaubert? Aber ich finde es gut, weil es ein Hamburger Unternehmen ist. Es ist alteingesessen. Ja, ich finde das an sich ist ein attraktiver Sponsor. Ich kann da absolut nichts Negatives dran sehen. Wenn man dann noch vielleicht ein bisschen die grüne Farbe des Sponsors auf dem Trikot anpasst, ist jetzt nur ein Wunsch von meiner Seite, aber da ist der HSV wohl angeblich ja auch schon in Gesprächen.
Also ich sehe das auch. Also man bekommt ein hanseatisches Unternehmen, also ein Hamburger Unternehmen wieder auf die Brust. Das passt auch irgendwie da, so damit zusammen mit diesem Weg, den der HSV geht. Ich habe so das Gefühl, da sind Man setzt jetzt mehr auf jugendliche Spieler aus Hamburg. Man hat mehr Hamburger Jungs in der Mannschaft. Das zeichnet sich dann auch irgendwie so im Sponsoring wieder, dass die Firmen, die Mitarbeiter, die Leute, die da sind, vielleicht sich ein bisschen mehr wiedererkennen beim HSV. Ist ein Schritt in die richtige Richtung aus meiner Sicht.
Holsten kommt als Biersponsor zurück. Passt da ja auch zu.
Ja, ich war vor allen Dingen überrascht, ob der Zahlen, die bei Hanse Merkur jetzt so ein bisschen durch die Presse geistern, weil aktuell sind es wirtschaftliche Krisenzeiten und ich finde die Steigerung sehr ordentlich im Vergleich zu Otto Mohl. Hab mir dann nochmal nachgeguckt, ob ich was zu Emirates finde. Da hat der HSV in der zweiten Liga, man munkelt, ne, es sind alles keine belegten Zahlen, sondern nur Pressezahlen, 2 Millionen bekommen. Und
oha, dann ist das aber ein richtig guter Deal.
Und man hätte, wenn man aufgestiegen wäre, mit Emirates dann natürlich mehr bekommen. Und was ich noch gefunden hatte, war, dass der HSV in der ersten Liga unter Emirates so am Ende bei den guten Vertragszahlen 7,5 Millionen bekommen hat. Und das ja noch zu Zeiten so mit Europapokal und Geschichten, wo man ja gute Verhandlungsmasse hatte, um die Verträge mit Emirates zu verlängern. Finde ich das schon erstmal sehr, sehr anständig. Da war ich positiv überrascht. Was mir noch sehr gut an Hanse Merkur gefällt, ist, dass die seit 1981 den Hanse Merkur Preis für Kinderschutz verleihen. Immer rückwirkend für das vorbildliche Engagement des Vorjahres. Unter dem Motto Sorge für Kinder ist Vorsorge für die Zukunft wird der Preis jedes Jahr an soziale Projekte oder Initiativen verliehen, die sich ehrenamtlich für Kinder und Jugendliche einsetzen. Und das ist jetzt seit 1981 gab es wohl Preisgelder bundesweit, wurden ausgestellt von der Hanse Merkur von irgendwie über insgesamt 1,3 Millionen. Auch da ist der soziale Aspekt wie ihr es eben gesagt habt, es passt sehr gut zum HSV. Das kann man als runde Sache einfach mal so abhaken. Das ist ein Bürger sagt es eben, es passt sehr gut zum Weg, den der HSV eingeschlagen hat. Das finde ich auch sensationell gut. Und ja, als zweites gibt es noch eine Empfehlung unsererseits, oder besser gesagt eigentlich vom HSV. Wir wollen die hier nur noch mal betonen. Zum Internationalen Tag gegen Rassismus hat der HSV am 21.03. gemeinsam mit dem Netzwerk Erinnerungsarbeit und mit Unterstützung des Supportersclubs und der DFL-Initiative Pfiff die Sonderausstellung ins rechte Licht gerückt, der Einfluss von rechts auf die HSV-Szene der 1980er Jahre ins Leben gerufen und im HSV-Museum eröffnet. Die Ausstellung ist für alle HSV-Fans und interessierte Personen vom 22. März, also läuft schon, bis zum 31. August öffentlich zugänglich. Und dazu gibt es noch diverse Begleitprogramme wie Podiumsveranstaltungen und Filmabende. Ihr findet alle Infos unter hsv.de. Und aus unserer Sicht erstmal ein ganz großes Dankeschön an alle Beteiligten, die diese Sonderausstellung möglich machen, weil das Verarbeiten der Geschichte und diese soziale Verantwortung, die wird der HSV auch hier an dieser Stelle erneut gerecht.
Ja, absolut, ganz wichtig und toll. Also von meiner Seite auch nochmal ganz großes Lob an die an das Netzwerk Erinnerungsarbeit. Absolut, absolut grandios und auch genau, was der HSV in der Sache mit den Flüchtlingen aus der Ukraine macht. Ich finde, sozial ist der HSV momentan wirklich gut aufgestellt. Also es passieren viele tolle Sachen, muss ich sagen, die ich sehr positiv sehe beim HSV.
Also für mich war es ja sowieso geplant, im Sommerurlaub meine Tochter mitzunehmen, ins Stadion HSV zu gucken, auf jeden Fall eine Stadionführung zu machen. Also da nehmen wir die Ausstellung auch mit.
Dann sag mal Bescheid, wenn du da bist, Bürger, dann gehen wir zusammen.
Mach ich. So, das sind also die großartigen Neuigkeiten nicht sportlicher Natur rund um den HSV. Und jetzt wollen wir uns dann auch um die sportlichen Belange des HSV kümmern, denn es stehen zwei Spieltage an. Wir beginnen am Samstag, dem 2.4. um 13.30 Uhr zu Hause gegen den SC Paderborn. Der reguläre Spieltag, der heiße April, es geht los. Keine Zuschauerbeschränkung und ja, der erste Gegner dieser beiden anstehenden Heimspiele. Ja, da könnte man sagen, für den ist in dieser Saison jetzt nur noch, ja, es geht um die sportliche Ehre. Da passiert nach unten und oben nicht mehr viel, aber Lasse, personell hat sich da im Winter einiges getan.
Ja, personell bei Paderborn hat sich getan, dass Florent Musiala von Hannover 96 gekommen ist, ablösefrei. Dann ist Kemal Ademi gekommen von Khimki aus der Premier League aus Russland per Leihe und Philipp Clement vom VfB Stuttgart, den ich auch gern bei uns gesehen hätte, ist auch zur Leihe gekommen zu Paderborn. Auf Abgangsseite ist der Top-Stürmer überhaupt gegangen zur Union Berlin, Sven Michel. Und genauso Prinz Osei Owusu ist ablösefrei zum Erzgebirge Aue gewechselt. Ja, auf verletzten Seite ist leider der Philipp Clement fehlt mit einem Muskelfaserriss seit 25.02. Also der fällt für das Spiel aus. Gelb gesperrt ist keiner. Ja, Spieler, auf die man achten muss, wäre Sven Michel gewesen, wäre er nicht gewechselt. Aber jetzt hat man Felix Platte, den kennt man vielleicht noch von Darmstadt. Kai Pröger hat auch schon 4 Tore geschossen. Ron Schallenberg 3 im defensiven Mittelfeld und Florent Musiala sogar schon 3. Auch schon für die kurze Zeit, wo er bisher da spielt, gar nicht so schlecht. Ja, genauso sieht es ungefähr auf Vorlagengeberseite aus. Das sind ungefähr die gleichen Spieler gefährlich, außer Julian Justwan. Den darf man auch nicht außer Acht lassen.
Ja, ist schon witzig, wenn bei Paderborn Sven Michel immer noch bester Torschütze und bester Vorlagengeber ist, nach nur einer Hinrunde. Aber ja, so ist das, wenn Union Berlin selbst einen wichtigen Offensivspieler abgibt, dann guckt man eben mal, wo man zugreifen kann. Vielleicht auch zum Glück für den HSV, dass Sven Michel nicht mehr da ist, Bürger. Das Hinspiel hat der HSV 1-2 gewonnen, damals eben noch mit Sven Michel und damals auch mit Tommy Doll, der in der 94. Minute den Siegtreffer geschossen hat. Michel war damals der klare Zielspieler, der hat unglaublich viel gegen die Abwehr, gegen den Ball gearbeitet. So, und jetzt ist natürlich die große Frage, was macht der Trainer? Was macht Trainer Kwasniok mit der Spielanlage und dem Verlust ihres besten Angreifers? Gab es da Anpassungen nach dem Transfer?
Also wir hatten das Spiel, wo wir da zuletzt gewonnen haben, hatte man ja gesehen, dass vorne Michel und Platte gespielt haben. Mit mehr dieses, mit einer Doppelsturmspitze, wo ganz klar Michel der Zielspieler war. Und nachdem Michel jetzt nicht mehr da ist, wechselt man mehr das System und ist meistens auf dieses 4-2-3-1 angekommen, wo Musiala links außen spielt und dann Felix Platte als Stoßstürmer ist. Aber sonst, ich finde, man, wenn man sich die so dieses das Transferfenster von Paderborn ansieht, dass Sven Michel geht, hat man versucht irgendwie zu kompensieren. Man hat diesen einen aus Russland geholt. Man hat versucht mit Clemens das zu kompensieren, aber es ist wohl nicht ganz gelungen. Und jetzt ist man komplett aus diesem Aufstiegsrennen raus und kann frei aufspielen. Und das sieht man auch auf den Ergebnissen. Paderborn-Spiele sind torreich. Die machen viele Tore, kassieren viele Tore. Da ist immer viel los bei deren Spielen. Und ich glaube, das ist dieses, wir haben nichts zu verlieren, können offensiv frei aufspielen. Und dann kann der Trainer, grob gesagt, sich schon für die nächste Saison vorbereiten, kann versuchen, was ist jetzt mein System, was versuche ich hier irgendwie einzubinden. Natürlich, dass man sich nur Musiala ausgeliehen hat, der dann plötzlich ein wichtiger Spieler wird. Sieht man ja jetzt schon mit Vorlagen und Tore. Aber dass man sich jetzt schon eigentlich irgendwie auf die nächste Saison einspielt, versucht frei aufzuspielen, versucht offensiv zu agieren, Systeme hereinzubringen. Also, aber vielleicht ohne dieses diesen letzten Funken Dedikation. Also, was uns so richtig erwartet, kann ich nicht sagen, weil das so wechselhaft ist, was Paderborn gespielt hat. Alles von 4-2-2-2 bis 4-1-3-2 oder 4-4-2 und dann dieses 4-2-3-1. Also, man wird sehen, was für ein System kommt. Faktum ist aber im Gegensatz zum Hinspiel, dass dieser Zielspieler von Sven Michel ist weg und das hat Paderborn wehgetan.
Das stimmt, denn die Formkurve zeigt nicht nur beim HSV nach unten, sondern auch bei Paderborn. Seit dem Abgang von Sven Michel hat Paderborn nur noch einen Sieg geholt und sich genau deswegen nicht aus dem Aufstiegsrennen eigentlich verabschiedet. Es sind 4 Unentschieden und 2 Niederlagen. Du hast es eben angesprochen, die Beteiligungen sind unglaublich torreich und es ist halt wirklich, ja, es wirkt so ein bisschen sehr tagesformabhängig. Die haben in Kiel beinahe eine 4-1-Führung noch hergegeben, am Ende 4-3 gespielt. Auf der anderen Seite lagen sie gegen Aue 3-1 hinten und haben innerhalb von 3 Minuten kurz vor Ende noch das 3-3 gemacht. Das macht es wirklich schwer, den Gegner einzuschätzen. Und wenn man sich so ein paar Zahlen von Paderborn anschaut, sie stellen immer noch zusammen mit dem HSV den 5-besten Angriff der Liga, sind aber defensiv anfällig mit 38 Gegentoren, das ist nur Platz 10. Und in der Rückrundentabelle haben sie nach 10 Spielen gerade mal 2 Siege, 4 Unentschieden, 4 Niederlagen, also Platz 14, 16-19 Tore. Aber, und das finde ich jetzt gerade richtig spannend, Paderborn ist die zweitstärkste Auswärtsmannschaft der Liga. Die haben 7 ihrer 9 Saisonsiege auswärts geholt, 25 Punkte. Das kann bei aller vielleicht nicht ganz sportlicher Relevanz in dieser Saison für den HSV unfassbar unangenehm werden lassen.
Ich tue mich wieder so schwer, das einzuschätzen. Du weißt ja, dass ich bei Statistiken und dem HSV, ich sag mal, spielunterliegende Parameter, sage ich ja, aber bei so Statistiken mit Auswärtsschwäche und Heimschwäche und sowas, wir sind so oft davon überzeugt worden, dass man beim HSV diese Statistiken irgendwie, ich sag nicht, man kann sie missachten, aber irgendwie wurden wir so oft eines Besseren belehrt bei diesen Statistiken. Aber das unterstützt ja das, was du eben gesagt hast. Es ist super schwer, Paderborn einzuschätzen. Rein spielerisch, dadurch, dass Michel weg ist, würde ich sagen, schätze ich den HSV als Favoriten ein. Weil mit solchen Spielern wie Michel diese Zielspieler, auf die das ganze Spiel ausgelegt ist, mit denen haben wir ganz, ganz oft, so Schlüsselspieler, mit denen haben wir ganz oft große Probleme beim HSV. Und dadurch, dass jetzt dieser Mutzel, sag ich schon, der ist bei uns, dass der Michel nicht mehr dabei ist, irgendwie sehe ich keinen Spieler, der uns jetzt zwingt, die Dinger reinballern sollte. Also das ist ein bisschen mehr auf alle Schultern verteilt. Und da sehe ich uns eigentlich gut aufgestellt, das zu verteidigen, muss ich sagen. Ergibt jetzt vielleicht nicht so Sinn, dass ich sage, es sind mehr Spieler, die die Tore schießen als einer, aber irgendwie sehe ich uns gegen dafür besser aufgestellt.
Ja, ich glaube, der Punkt ist gar nicht so von der Hand zu weisen, wenn man überlegt, dass man dann gerne ein bisschen verkrampft, wenn man diesen einen Namen da immer vorne hat und so im Kollektiv vielleicht ein bisschen besser gegenhalten kann. Dennoch, unterschätzen kann man in der Liga tatsächlich gar keine Mannschaft. Das ist halt völlig unabhängig davon, ob es für die noch um was geht, um die sportliche Ehre, Aufstieg, Abstieg. Dafür ist die Liga dann dieses Jahr doch zu unberechenbar.
Was mich so ein bisschen Sorgen bereitet, ist vielleicht, dass diese Gelassenheit, diese kein Druck, mit denen Paderborn aufspielen kann, dass das vielleicht genau das ist, was ein Musiala diese Freiheiten geben kann, auf seinem höchsten Level zu spielen. Er ist ausgeliehen, kann frei aufspielen, spielt bestimmt, um einen neuen Verein zu finden. Mhm. Weil ich glaube, bei Hannover wird das nichts mehr mit ihm. Das ist jetzt zu lange nicht gut gegangen. Und wir wissen, dass er ein Spieler ist, der eine hohe Qualität hat, wenn er da sein Top-Niveau erreicht. Und ich glaube, in so einer, so ohne Druck, ohne abhängig davon zu sein, dass er taktisch aufpassen muss, weil eine Niederlage bedeutet Paderborn nicht so viel, setzt auch viel frei. Und ich glaube, da ist ein Musiala genau der Typ dafür, dass man darüber auspunktet. Und man sieht das. Die haben ihn im Winter verpflichtet. Und der ist jetzt schon ein Spieler, der in der Top 5 von deren Vorlagengeber und auch Torschützen ist. Also Michel ist ersetzt worden. Und mal sehen, ob vielleicht Musiala dieselben Werte erreicht als ein Michel immer in der Hinrunde. Aber wir werden es sehen. Also für mich ist das es wird ein entscheidendes Spiel, aber da kommen wir noch zu. Aber für mich ist das kann das ein offenes Spiel werden, weil Paderborn nach Hamburg kommt und denkt, wir können offensiv spielen und der HSV muss offensiv spielen. Also ich glaube, als neutraler Zuschauer kann das ein richtig gutes Spiel werden.
Ja, absolut. Denn auch Paderborn legt großen Wert auf Ballbesitz, sind da sehr, sehr stark, sind da auf Platz 3 in der Liga, was den prozentualen Ballbesitz angeht. Eine sehr hohe Passquote, also auch da wird ein gepflegter Ball gespielt, Kontrolle versucht zu gewinnen über das Spiel. Das dürfte schon ein sehr ansehnliches Fußballspiel werden. Und eben, ja, man könnte schon fast sagen, also ich würde es zumindest so bezeichnen, Paderborn hat den Vorteil, dass es für die um nichts geht. Die können, wie eben von euch gesagt, auch einfach was ausprobieren, sich für die neue Saison schon ausrichten, während beim HSV mehr Druck auf dem Kessel ist, über den wir dann am Ende nochmal sprechen werden. Von daher, ja, wird sicherlich ein schöneres Fußballspiel, zumindest von den Parametern, die man so erkennen kann, bevor es dann losgeht. Und auch von der Spielanlage beider Mannschaften. Was sich dann vielleicht am Dienstag direkt darauf, am 5.4. um 18:30 im Nachholspiel gegen Aue etwas ändern könnte. Denn da kommt eine Mannschaft, die ja in akuter Abstiegsnot ist. Wir haben zwar in der 157. Folge schon drüber gesprochen, aber das ist jetzt eine Weile her. Daher gehen wir zur Auffrischung nochmal die wichtigsten Fakten durch. Lasse noch einmal ganz fix die Personalien bei Aue. Wie sieht's da aus?
Ja, der eben genannte Prinz Osei Owosu ist von Paderborn gekommen, ablösefrei, als Mittelstürmer. Dann haben sie Jan Jort geholt, rechts außen von Regensburg. Und Jannis Lang, 19-jähriger Innenverteidiger von VfL Wolfsburg. Auf Abgangsseite ist Babacar Gueye zu Kacilaspor in die Türkei gewechselt. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Antonio Mance ist zu Osijek in die kroatische erste Liga gewechselt, beziehungsweise ist er zurückgegangen, weil seine Leihe geendet hat. Und ja, auf Verletzungsseite haben wir Florian Ballast. Der hat Knieprobleme schon seit 2001, Juli 2001.
21.
Ramzi Ferge. Wie bitte?
21, nicht 2001, sonst wäre der arme Mann.
Oh, 2021. Oh Gott, ja, dann wäre Sportinvalide. Tut mir leid. Ramzi Ferjani laboriert seit einer Knie-OP genauso seit 2021. Oman Ciaric seit 4.1.2022 krank. Also da ist nicht genauer aufgeführt, was er dann hat. Ansonsten sind, glaube ich, keine Spieler gesperrt. Und Spieler, auf die man achten müsste, ist Antonio Jonjic. Hängende Spitze spielt der meistens. Hat schon 5 Tore. Dimitri Nazarov hat 3, Niklas Kühner 2. Der genannte Owusu hat 2 und Jan Hochscheid, die alte Braunschweig-Legende, hat auch 2. Genauso ungefähr die gleichen Spieler auf Vorlagenseite. Es sind jetzt keine Spieler, vor denen man wirklich Angst haben müsste, in meinen Augen.
Nee, definitiv nicht. Zumal Aue muss vorher ran und hat 5 Spieler, alle mit 4 gelben Karten. Und das betrifft unter anderem Owusu, Jonjic, auch Syren Gonta, der Leader in der Innenverteidigung, Clemens Fandrich. Da sind also Spieler, die könnten dann gegen den HSV sogar im schlimmsten Fall auch noch ausfallen, was die Aufgabe für Aue noch deutlich schwieriger machen könnte, Birger. Vielleicht nochmal taktisch ein bisschen was zum neuen Trainer. Pavel Dotschev ist es jetzt, der war erst Interimstrainer, nun offiziell Cheftrainer, war vorher Sportchef. Der wechselt oft das System und hat versucht, irgendwie die Mannschaft für den Abstiegskampf zu festigen. Ist ihm das jetzt gelungen? Hat er ein System gefunden?
Nee, er wechselt, wie du gesagt hast, das System. Also Ausgangspunkt ist halt dieses 4-2-3-1, aber dann stellt man sich irgendwie, versucht man mit Dreierkette, hat man in einigen von den Spielen auch mit 3-5-2 versucht, ist dann zurückgegangen auf dieses 4-2-3-1. Also ich glaube, man versucht sich da irgendwie mehr oder weniger auf die verschiedenen Gegner einzustellen. Problem ist halt für eine Mannschaft wie Aue, in der Situation, wo Aue jetzt drin steckt, die sind so weit hinten, die müssen nach vorne, die müssen aggressiv und offensiv spielen. Heißt, aus meiner Sicht kommt Aue und muss ins Risiko gehen. Du hast das eben angesprochen mit den 4 Spielern oder 5 Spielern, die Risiko haben für die 5. gelbe Karte gegen uns. Es ist dasselbe wie für uns. Es gibt keine Spiele, wo Aue sich einen Ausrutscher leisten kann. Heißt, die kommen mit 110% Motivation in den Volkspark und wollen da versuchen, einen Punkt zu holen, mindestens. Aber ein Punkt hilft denen genauso wenig wie uns. Also die gehen voll auf Sieg. Und das, aus meiner Sicht, kann das für die schwierig werden, weil die Qualitäten, die sie haben, sehe ich eher in der Defensive. Lasse hat das eben angesprochen mit den Stürmern. Dass keiner so richtige Torgefahr ausstrahlt. Mit 5 Toren ist Jonjic der gefährlichste Spieler. Und dann wird's halt spannend zu sehen, ob Aue jetzt aus dieser Sache profitieren kann. Du hast auch eben angesprochen, Nando, Jonjic ist auch einer von denen, der jetzt mit der 4. gelben Karte da ist. Also Risiko ist, dass er ein Spiel ausfallen wird. Es wird schwierig für Aue, sich in der Liga zu halten. Und die können genauso wenig wie wir, können die sich keine Niederlage leisten. Auch nicht gegen uns in Hamburg.
Definitiv nicht. Und wenn man auf die Zahlen schaut, Lasse macht es nicht gerne. Ich finde es immer ganz spannend.
Ich gucke da auch gerne drauf. Also so ist es nicht.
Ja, aber du siehst das ein bisschen anders. Für mich war das gerade so in der Vorbereitung ganz entscheidend zu sehen, dass erst kommt mit Paderborn die zweitstärkste Auswärtsmannschaft und dann kommt mit Aue die zweitschlechteste Auswärtsmannschaft in dieser Saison. Die haben erst einen Sieg in 12 Spielen. Die kriegen auswärts nur auf die Mütze. In der Rückrunde ist es das schwächste Team. Die stehen auf Platz 17, haben 19 Punkte erst geholt, 11 Punkte Rückstand auf Platz 15, auch natürlich ein Spiel weniger. Zweitschwächster Angriff der Liga, zweitschwächste Abwehr der Liga. Die müssen vorher am Freitag nach Ingolstadt reisen. Also da geht's gegen den Tabellenletzten um das letzte Fünkchen Hoffnung. Auch das wird ein richtiger Abnutzungskampf. Müssen dann nach Hamburg. Und ich meine, wenn Aue nicht 4 Punkte aus den beiden Spielen holt, dann war's das. Wenn die in Ingolstadt nicht gewinnen, dann kommen die hier, glaube ich, ziemlich niedergeschlagen her, weil dann ist für die auch der Relegationsplatz ja fast schon utopisch bei dem Torverhältnis. Ich glaube, da sind die Vorzeichen eigentlich relativ klar, was hier am Dienstag passieren wird, oder?
Also wenn sie gegen Ingolstadt gewinnen, ist natürlich die Gefahr, dass sie nochmal Aufwind kriegen,
genau,
und so richtig motiviert zu uns kommen. Aber wir müssen ganz ehrlich sein, wie Bürger und wie du das auch gesagt hast, wenn da wirklich, sie müssen, eigentlich reicht ein Punkt auch nicht. Wenn sie nicht absteigen wollen, müssen sie eigentlich beide Spiele fast gewinnen. Ansonsten wird es extrem knapp. Und wenn wirklich dann HSV gegen Aue beide offensiv spielen und beide einfach volle Kapelle nach vorne spielen müssen, dann ist klar, dass der HSV gewinnen muss, weil dann ist es am Ende eine Qualitätsfrage. Und wenn der HSV sich fokussieren kann und nicht verpennt, dann sollte man das schaffen. Aber das steht in den Sternen, ob man diese Möglichkeiten, die man hat, auch dann so so abrufen wie kann, wie wir es uns das wünschen, ne? Aber rein qualitativ gibt's da, brauchen wir eigentlich gar nicht diskutieren. Also da muss der HSV dann gewinnen, wenn Aue auch gewinnen muss oder den Anspruch hat zu gewinnen, was eigentlich der Fall ist, dann muss der HSV sich schlagen.
Und da muss man sich natürlich auch ehrlich fragen, wie Aue das machen will, ne? Die sind im Ballbesitz am unteren Tabellen, ja, fast schon am Tabellenende in der Liga, in der Saison, bei den Toren, bei Flanken, bei der Passquote. Das ist alles harter, arbeitender Fußball gegen den Abstieg, aber sicherlich nicht die feine Klinge, um spielerisch ein Spiel zu gewinnen, zu dominieren und damit Punkte zu holen. Also da muss man schon sagen, Aue, puh, hartes Los, aber auch hier darf man das nicht unterschätzen und deswegen lasst uns mal über die Ausgangslage von unserem HSV sprechen, denn im Grunde entspricht die Ausgangslage des HSV in etwa der von Aue, was die Chancen für das vermeintliche Saisonziel angeht, ne? Also der HSV braucht aus den beiden Spielen, die jetzt anstehen, wo wir gerade über die Gegner gesprochen haben, 6 Punkte. Wenn man noch irgendwie oben mitmischen will, braucht man die 6 Punkte, um zumindest Platz 3 anzugreifen. Und da, um vielleicht mit ein bisschen Hoffnung einzusteigen, Platz 3 ist noch nicht so weit weg. Auf Darmstadt sind es bei einem Spiel weniger 6 Punkte. Daher muss man die Flinte noch nicht ins Korn werfen, aber der Druck ist groß.
Das ist ganz gewiss. Ich bleibe auch dabei, dass der HSV braucht, aus meiner Sicht, brauchen wir 8 Siege aus den restlichen 8 Spielen. Da ist nichts drumherum. Ja, das ist meine Einschätzung, weil es sind zu viele Mannschaften vor uns, die wir noch überholen müssen. Ich weiß, die spielen ziemlich so viel gegeneinander und nicht alle können jedes Wochenende 3 Punkte holen, aber wir sind am Zug, müssen maximal punkten die ganze Zeit. Und ich glaube, die anderen Mannschaften werden eher einen Ausrutscher im Gegenzug zu uns verkraften können. Das Problem ist halt nur, dass sie einen Ausrutscher gegen uns oder im Gegenzug zu uns verkraften können, aber dass der andere, der immer noch vor uns ist mit 1 Punkt mehr oder 2 Punkte mehr, dass die auch punkten werden. Nürnberg, Schalke, Bremen, Pauli, Darmstadt, das sind Mannschaften, die werden auch Punkte holen. Deswegen sehe ich das so, dass wollen wir aufsteigen, müssen wir mehr Punkte holen aus den letzten, für uns 8 Spiele oder 7 Spiele, müssen wir mehr Punkte holen als die anderen 5 Mannschaften. Daher glaube ich, dass bei uns 8 Siege notwendig sind.
Ganz so weit habe ich noch nicht geschaut in meiner Glaskugel. Ich habe mir die nächsten 4 Spiele angeschaut. Paderborn, Aue zu Hause, dann in Kiel, dann zu Hause gegen den KSC. Ich gehe vollkommen mit, der HSV muss sofort eine Serie starten. Man hat jetzt bis zum Pokalspiel diese 3 Heimspiele und ein Auswärtsspiel. Bis auf Aue, eventuell, geht es sportlich für alle Gegner nur noch um einen fairen Wettbewerb. Die haben keine Ambitionen mehr nach oben und nach unten. Das ist so mein Gefühl. Auch bei Kiel glaube ich nicht, dass da nach unten noch was passiert. Und aus den 4 Spielen braucht der HSV aus meiner Sicht 12 Punkte, um auch überhaupt den entsprechenden Druck auf die vor uns platzierten Mannschaften auszuüben. Weil wenn wir das nicht schaffen, dann brauchen wir gar nicht weiter gucken.
Da gehe ich komplett mit. Da gehe ich komplett mit, Nando. Weil das ist der entscheidende Punkt. Das ist der entscheidende Punkt. Du sagst es richtig. Der HSV muss jetzt gewinnen, damit die anderen auch wieder so ein bisschen Angst kriegen und sagen, oh, der HSV ist doch noch nicht weg. Die kommen und auch damit die Mannschaft sich selbst pushen kann. Wenn du jetzt irgendwie schon verlierst, dann glaubt die Mannschaft auch irgendwann selbst nicht mehr dran. Da kann Herr Walter dann auch in den Interviews sagen, was er will, oder die anderen Spieler. Irgendwann ist der Glaube dann auch innerhalb der Mannschaft weg, den Aufstieg noch zu schaffen. Du musst jetzt punkten, und kannst dir denn zwischendurch vielleicht mal ein Spiel erlauben, was nicht so läuft, und dann musst du weiter punkten. Und ich habe ja schon Tabellenrechner gemacht und auch nicht zu HSV-S getippt. Und das war, glaube ich, vor dem Düsseldorf-Spiel. Und da habe ich getippt, dass wir, um auf Platz 2 oder 3 zu kommen, eine Niederlage und einen Unentschieden uns noch erlauben können. Das Unentschieden haben wir jetzt schon weg mit Düsseldorf. Also eine Niederlage ist, glaube ich, noch drin, den Rest müssen wir gewinnen. Dann ist noch Platz 3 drin, eventuell sogar Platz 2, je nachdem, wie die oben gegeneinander spielen. Aber du musst definitiv 7 Siege holen, in meiner Berechnung nach. Also bin ich gar nicht so weit weg von Bürger.
Aus meiner Sicht ist das ja halt so, dass wir können jetzt sitzen, jetzt ist Montagabend, wir können nächste Woche Dienstagabend 20.30 Uhr können wir entweder raus aus dem Aufstiegsrennen sein oder uns wieder rantasten. Denn die nächsten beiden Spiele, holen wir da keine 6 Punkte, dann ist Aufstieg für mich komplett aus dem Fenster.
Ja, ist dann weg.
Dann
ist das Momentum auch einfach weg.
Genau, denn wieso sollte plötzlich nach einer Serie kommen, wo wir, wenn wir da jetzt, sagen wir, wir gewinnen das eine Spiel, dann haben wir ein Spiel aus 5 Spiele gewonnen, wieso sollten wir dann plötzlich das Ganze umdrehen und dann die restlichen 6 Spiele gewinnen? Ich sehe das nicht passieren, aber die Wende muss Samstag gegen Paderborn kommen. Und nicht gegen Aue erst, sondern Samstag gegen Paderborn, um auch zu zeigen, der HSV ist wieder da. Und dann Aue natürlich auch weghauen, dann hast du 6 Punkte, 2 Spiele, dann bist du plötzlich wieder in Schlagdistanz. Dann hast du wieder, dass die anderen sich gegenseitig Punkte wegnehmen werden oder eine Mannschaft marschiert da vorne weg. Und dann kannst du wieder sehen. Aber die nächsten beiden Spiele sind aus meiner Sicht saisonentscheidend in Bezug auf den Aufstieg. Keine 6 Punkte, dann sind wir raus.
Das ist auch tatsächlich die größte Sorge, die ich habe. Dass der HSV nicht aus dem Leistungsloch herauskommt, die Punkte nicht jetzt holt in den beiden anstehenden Spielen und die Saison sich dann nicht mehr positiv abschließen lässt mit einer guten Platzierung und einem guten Gefühl. Das kann sich, und das kennen wir in Hamburg leider, negativ auf die Stimmung rund um den Verein, vielleicht auch im Verein auswirken und dann könnten die kommunizierten und getroffenen Entscheidungen, wie man mit dem Kader umzugehen hat, den Kader, den man jetzt halten will, Talente weiterzuentwickeln, mit dem Trainer weiterzuarbeiten, durch negative Stimmung in Frage gestellt werden und vielleicht auch der gesamte Weg. Und das ist aktuell meine größte Sorge, dass wir in der jetzigen Situation sehr ergebnisabhängig sind, um eben auch das Saisonende und die Stimmung zu beeinflussen. Da habe ich momentan die größten Bauchschmerzen nach der Frage, was passiert, wenn nicht? So, das ist etwas, was mich so ein bisschen negativ umtreibt.
Ich glaube, es kommt da auch viel auf die Fans an, weil wenn man so das Gros der HSV-Fans fragt, sagen ja viele, ja, Walter unbedingt behalten und weiter auf junge Spieler setzen, der Weg ist richtig. Jetzt wird sich zeigen, ob diese Ansichten der HSV-Fans auch bestehen bleiben, wenn es jetzt komplett in die Hose geht. Vielleicht denken dann einige doch wieder, ja, vielleicht doch nicht. Und wenn das dann natürlich auch an den Verein kommuniziert wird, dann werden natürlich auch die Vereinsoberen auch sich hinterfragen. Wenn die Fans dem HSV das vielleicht verzeihen, wenn man jetzt den Saison Endspurt nicht so gestaltet, wie sich das einige vorstellen, wir auch, müssen wir ja zugeben, dass man einfach ruhig bleibt. Ist schwerer gesagt als getan und ich muss mich da auch zügeln, nicht irgendwie total, ich will nicht sagen, depressiv zu werden oder mich darüber zu ärgern und dann irgendwas Unbedachtes zu schreiben oder zu sagen, aber vielleicht muss man sich da auch einfach mal zu zwingen, weil der Weg ist ohne Frage der richtige.
Aus meiner Sicht gibt es auch keine Alternative zum Weg. Wir sind jetzt im vierten Jahr zweite Liga. Wir sind dreimal mit einem neuen Trainer in die neue Saison gestartet. Und wir wundern uns immer, dass es im Frühjahr plötzlich dann nicht klappt und denken dann, jetzt ändern wir nochmal den Trainer, dann klappt das nächste Saison. Ich glaube, vielleicht sollte man beim HSV auch mal zu der Erkenntnis kommen, Kontinuität ist nicht nur einen Sportdirektor ein paar Jahre zu haben, sondern auch, dass man einen Trainer hat, der eine Mannschaft, eine Gruppe formen kann, der dann sagen kann, okay, ich versuche mal, ich darf jetzt ein Jahr mehr bleiben oder einfach eine zweite Saison anfangen. Und wenn das dann weiterhin schlecht geht, natürlich muss man auch sehen, wo geht die Entwicklung hin. Aber alles über Bord zu werfen nach 9 Monaten, also wie viele andere Menschen sind in deren neuen Job, wenn man einen neuen Job anfängt, ist man ja nicht in den neuen Job drinne nach 9 Monaten, wie ein Tim Walter jetzt der 9 Monate da ist. Und besonders jetzt im Fußballgeschäft. Ich glaube, man sollte vielleicht mal sagen, okay, wir versuchen mal mit dieser Spielweise, mit dieser Handschrift von Tim Walter, es harmoniert zwischen Bold, Walter und Mutzel sehr gut. Wieso nicht einfach sagen, wir machen in dieser Form weiter, versuchen so Fußball zu spielen, wie wir beim HSV spielen wollen und kommen vielleicht mal ein bisschen davon ab, dass der HSV irgendwann mal wieder Europa spielen sollte, weil das der Verein aus Hamburg kommt. Vielleicht sollte man mal erkennen, dass der HSV meilenweit davon entfernt ist, sich irgendwie auf europäische Ebene oder einfach in der Bundesliga geltend zu machen, weil der HSV 10 Jahre lang so schlechte Arbeit geleistet hat, dass alles von vorne wieder aufgebaut werden muss. Und das schafft man einfach nicht in 1, 2 oder 3 Jahren. Das ist ein langer Prozess. Und wenn du da schon die Sachen immer veränderst, dann kommst du halt nicht weiter. Vielleicht sollte man mal sagen, wir arbeiten jetzt diesen Weg weiter mit diesem Spielstil. Wir wollen mit jungen Leuten, wir wollen offensiv attraktiven Fußball spielen. Und das ziehen wir so durch, denn dafür soll der HSV stehen. Ich würde den Weg mitgehen. Ich glaube, viele Fans würden den Weg mitgehen, wenn es so klar und deutlich kommuniziert wird, dass man auch sagt, und das ist, wir wollen so Fußball spielen, egal ob das jetzt erste oder zweite Liga heißt. Und dann sehen, wie weit das kommt.
Das Credo, das predigen wir ja hier im Podcast in dieser Saison schon relativ lang. Ich finde es auch gut, dass du den Bogen zu Tim Walter geschlagen hast, weil bei aller Ruhe, die wir behalten sollten, bei dem Glauben an den Weg, ist trotzdem in dieser sportlichen Situation jetzt Tim Walter sehr gefordert aus meiner Sicht als Trainer. Der muss in der Länderspielpause, die jetzt noch läuft, muss er die Köpfe der Spieler frei bekommen. Der muss da Mut und Selbstvertrauen vermitteln, denn ich erwarte eigentlich auch schon, dass die Mannschaft sich wieder sammelt und den richtigen Einsatz und die richtige Körpersprache zeigt. Wenn es spielerisch nicht klappt wie in den letzten Wochen, dann zumindest läuferisch, kämpferisch, mehr Elan und Mut. Denn das passte mir in den letzten Wochen, wenn ich so drüber nachdenke, nicht so richtig. Die Körpersprache der Mannschaft auf dem Platz war einfach nicht mehr positiv und die Angriffe wurden auch nicht mehr mutig gespielt, sondern abgebrochen wieder hintenrum, weil man Angst hat, den Fehlpass zu spielen. Oder man hat sich nicht getraut, wirklich diesen riskanten Pass in den Lauf zu spielen. Er könnte ja abgefangen werden, hätte man wieder eine negative Aktion. Und dieser Mut, diese Pässe zu spielen, wieder vorne das Risiko zu suchen, das muss Tim Walter schon jetzt wieder rauskitzeln, wieder mehr Walter-Ball auf den Platz bekommen. Vielleicht klappt es im Ergebnis nicht, vielleicht passieren da draußen nicht Tore. Aber sehen will ich wieder mehr Walter-Ball auf den Platz, mehr Körpersprache, mehr Attitüde der Mannschaft auf dem Platz.
Das ist ja auch was, was viele Fans anführen und sagen, auch wenn der HSV vielleicht mal 0-0 spielt und unentschieden spielt und die Tore vor dem Tor nicht macht, man guckt dem HSV wieder gerne zu. Und das, was wäre es jetzt für ein Rückschritt zu sagen, wir werfen das über den Haufen, lassen wieder anders spielen, spielen vielleicht unattraktiv und dann klappt es am Ende, es kommt das gleiche dabei raus, weil es am Ende auch nicht klappt. Dann noch lieber attraktiv spielen und das ist doch eine Grundlage, auf der man aufbauen kann. Aber ich gebe dir recht, dass wenn jetzt nochmal so ein Düsseldorf-Spiel kommt, gegen Aue oder gegen Paderborn, dann wird's gefährlich, weil dann wird die Mannschaft ordentlich und auch Tim Walter und der Trainerstab wird dann ordentlich unter Feuer geraten.
Das glaube ich nämlich auch und das darf nicht passieren. Da sind wir wieder beim Thema, wir müssen das jetzt irgendwie, der HSV muss es schon drehen. Vielleicht reicht es am Ende nicht, aber die Formkurve, die Richtung, die Ausstrahlung und das Zeigen auf dem Platz, das muss sich drehen. Und die Qualität dafür ist da. Und ja, aus meiner Sicht zeigt sich jetzt auch ein Stück weit der viel besungene und gelobte Charakter und die Teamchemie dieser Mannschaft. Kann man jetzt nochmal durchstarten und alles geben, guten Fußball spielen und wenn der nicht klappt, zumindest vollen Einsatz bringen? Und ich glaube das schon. Ich will die Mannschaft nicht abschreiben. Auch, und wir können da auch nochmal über die Personalien sprechen in der Mannschaft. Wir haben auf der einen Seite mit Farid Alidu ein Spieler, dessen Kopf nun nach der final geklärten Zukunft bei Eintracht Frankfurt, der hat unterschrieben, der müsste wieder frei sein. Der sollte eigentlich wieder locker aufspielen können. Der hat jetzt, ist da kein Druck mehr da. Er hat seinen großen Vertrag unterschrieben. Auf der anderen Seite haben wir 2 verletzte Spieler mit Miro Muheim und Ludovic Reis. Da ist noch nicht klar, wie es diese Woche mit dem Training aussieht. Bei Muheim soll es nur eine Zerrung sein im Oberschenkel. Bei Reis hat sich wohl beim Länderspiel der U21 von Holland verletzt und kann morgen nicht antreten. Reist deswegen nach Hamburg. Was er genau hat, wissen wir nicht. Jan Jambra hat sich mit Corona infiziert. Der kann wohl frühestens Donnerstag freigetestet werden. Da wird's dünn. Bei Daniel Heuer-Fernandes und Tom Mickel, die ebenfalls infiziert sind oder waren, das war direkt nach dem Düsseldorf-Spiel, die sollten hoffentlich wieder fit sein und genesen sein und können die Woche trainieren. Muheim und Reis macht mir ein bisschen Sorge, aber ansonsten ein Meffert kehrt zurück. Ein Wagnumann ist wieder fit und hat Spielpraxis. Alidu erwarte ich schon jetzt wieder aufsteigende Tendenzen. Es ist doch alles da. Mit ein bisschen Glück auch Muheim und Reis, wenn es da hoffentlich nur kleine Blessuren sind, dann hast du doch fast schon volle Kapelle. Ja, dann bitte, dann spiel auch laut Musik im Volkspark und gib mal Vollgas. Das ist schon eine Erwartung, die ich habe, die Mannschaft nicht enttäuschen darf, aus meiner Sicht.
Ja, wenn man bei Social Media gesehen hat, das T-Shirt, was Adi Du bei seiner Vertragsunterzeichnung anhatte, so ein Leonardo DiCaprio Fanshirt. Jetzt erwarte ich aber auch, dass er und die Mannschaft müssen jetzt hier The Revenant, ne, der Rückkehrer, die müssen sich jetzt wieder rankämpfen. Ich will Bissigkeit sehen, da muss mit den Bären gekämpft werden. Es gibt jetzt keine Ausreden mehr. Handbremse weg und los.
Das nächste ist ja, ich glaube, wenn man sich das Spiel gegen Düsseldorf anguckt, ich glaube, da hatte die Mannschaft vielleicht noch dieses Gefühl, oh, bloß nicht verlieren, weil dann sind wir raus. Und jetzt ist das halt so, okay, jetzt geht's um nichts, also Anführungszeichen um nichts mehr. Wir können frei aufspielen, denn keiner rechnet mit uns. Wir sind so gut wie aus dem Aufstiegsrennen rausgeschrieben worden. Für mich ist eine Personalie ganz, ganz entscheidend. Oder zwei. Erstens, trifft Glatzel weiter, dann habe ich mehr Hoffnung für uns. Und dann, was ist mit Sonny Kittel? Fängt er sich wieder? Kommt er wieder in die Spur und zeigt wieder Leistung? Denn dann haben wir aus meiner Sicht einer von den besten Spielern der zweiten Liga, wenn er in Form ist. Aber momentan wirkte er richtig, richtig außer Form. Vielleicht hat ihn die Länderspielpause gut getan. Hat auch gegen Viborg nur eine Hälfte gespielt. Natürlich dann auch die Hälfte, wo wir 5-0 zur Pause hinten lagen. Aber ich glaube, vielleicht ist das auch gut gewesen für einen Sonny Kittel, dass er sagen kann, okay, er fängt sich, er kommt wieder zurück und kommt in Form und wird wieder spielentscheidend für uns. Denn das ist, glaube ich, der Schlüsselspieler, dessen Formniedergang uns am meisten wehgetan hat. Ich glaube, ein Reis können wir auffangen mit einem Kinzombi oder vielleicht sogar ein Suhunen, der ja auch eigentlich okay Leistungen gezeigt hat und auch zeigt, dass er was auf eigener Faust kann. Er hat Spielwitz, hat Spielfreude, hat seine so eine Box-to-Box-Dynamik. Das ist was. Du hast es eben angesprochen, Nando, mit Ali Du. Vielleicht, hoffentlich ist sein Kopf wieder frei. Hoffentlich hat er auch diesen Antrieb von alleine aus als Hamburger Junge, dass er sich mit den Aufstieg natürlich aus Hamburg verabschieden möchte. Das wäre, glaube ich, für ihn persönlich auch wichtig. Und dann hast du immer noch Spieler wie, du hast einen Chuck Betatze, der hat gezeigt, was er kann. Man hat auch gesehen, wie man ihn aus dem Spiel nehmen kann. Und dann Wagnermann ist zurück, unser großes Tafelsilber für die letzte Saison. Und insgesamt aus meiner Sicht, also wir müssten diese Ausfälle, müssten wir ein, zwei Spiele lang kompensieren können.
Sehe ich auch so. Und natürlich steht und fällt viel mit Sonny Kittel, gar keine Frage. Und auch da erwarte ich, dass Tim Walter da mental mit Sonny Kittel arbeiten kann, dass er wieder der Unterschiedsspieler ist, der diese Saison war, dass er wieder eine positive Körpersprache auf dem Platz hat und dass ihm dann auch mehr gelingt, weil das ist eminent wichtig, gar keine Frage. Vielleicht hilft auch Jonas Meffert wieder, um ein bisschen defensive Stabilität reinzubekommen insgesamt, dass sich die Mannschaft wieder findet. Und das basiert natürlich, wenn wir jetzt drüber sprechen, alles auf dem Prinzip Hoffnung und dem Glauben daran, dass die Qualität der Mannschaft nicht verpufft ist, nur weil jetzt der Frühling ist. Das glaube ich nicht, sondern da muss jetzt was passieren und vielleicht ist es auch ganz gut, dass eben mit Suhonen ein Spieler wieder fit ist, der ja so ein richtiger Energizer ist, wenn er von der Bank kommt. Der rennt los und ist überall auf dem Platz zu finden, ähnlich wie Ludovic Reis.
Auf den hoffe ich sehr.
Ja, warum auch nicht? Also es ist ja vollkommen berechtigt. Der Junge hat gezeigt, dass er viel Energie bringen kann. Das Gleiche kann Kinzombi auch an einem guten Tag. Und jetzt zeigt sich eben auch, hat die Mannschaft diesen Charakter? Ist sie so gut, auch in der Chemie? Sind das die richtigen Charaktere, die sich jetzt auch gegenseitig gemeinsam aus diesem Schlamassel rausziehen mit einem Trainer, der in der Außendarstellung definitiv immer vorangeht, eine klare Ansprache hat, authentisch ist. Wir haben sehr gute Voraussetzungen, um jetzt nochmal die Kehrtwende zu schaffen, unabhängig davon, ob es am Ende reicht oder nicht. Aber der Druck ist nichtsdestotrotz da und da sehe ich immer noch die Gefahr, dass die Mannschaft verkrampfen könnte, weil egal, was man denkt, was man sich gegenseitig sagt, die Spieler wissen sehr wohl, wenn die Siegesserie jetzt nicht kommt, dann hast du am Ende nicht mehr genug Spiele, um den Rückstand aufzuholen.
Ja, und St. Pauli und Werder Bremen sind ja auch nicht unbedingt außer Form. Ne? Schalke genau. Kommt jetzt auch noch. Das kommt ja noch dazu, dass die anderen Mannschaften werden uns die Punkte ja nicht schenken. und extra verlieren, damit wir oben ranrücken, ne? Das ist halt das Gefährliche. Aber wie gesagt, was mir noch Hoffnung macht, ist, dass sie oben alle gegeneinander spielen. Das ist unsere große Chance.
Dass man die Lücke schließen kann, wenn man selber eine Serie startet. Dann
ja, genau. Man muss selbst eine Serie starten und die oben nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. Das ist die Chance.
Und wenn die Tabelle dann 2-3 Spieltage vor Ende nochmal richtig zusammengerückt ist, dann wird es nochmal interessant, dann werden die Karten neu gemischt. Aber dafür ist jetzt der HSV in den nächsten Spielen wirklich in der Pflicht. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wenn der HSV sollte, der gegen Paderborn und Aue gewinnen, ist die Lücke noch nicht wirklich kleiner geworden. Das wird dauern. Da muss man jetzt richtig dranbleiben, sich festbeißen und den Druck hochhalten auf die anderen Mannschaften.
Und das meinte ich ja damit, dass wir da 8 Spiele haben und wir brauchen aus meiner Sicht 8 Siege, weil Schalke ist in Form, Bremen, Pauli ist in Form, Darmstadt kann vielleicht noch abknicken, haben jetzt gegen Bremen verloren. Dann hast du, Nürnberg ist noch oben mit dabei, Heidenheim mischt sich auch noch ein. Es sind aus meiner Sicht viele Mannschaften, die sich noch eine Niederlage leisten können, siehe Pauli, Darmstadt, Pauli und Bremen, worum der HSV braucht halt jeden einzelnen Punkt, den wir kriegen können. Daher, ich glaube, es sind 8 Siege nötig.
Wir sind auf jeden Fall unglaublich gespannt. Wir sind noch hoffnungsvoll, dass die Mannschaft die Kurve bekommt und Vollgas gibt. Und da geht's am Samstag los. Und dann sind wir sehr, sehr gespannt, wie wir nach diesen 2 Spielen dann zueinander finden und über was wir dann sprechen werden. Aber das tun wir dann nach dieser sozusagen englischen Woche, also nach dem Spiel gegen Aue, werden wir uns hier nochmal wiedersehen und schauen, wie dann unsere Gesichter aussehen. Denn das soll's für diese Folge gewesen sein. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche nach dem Spiel gegen Aue. Bis dahin. Passt auf euch auf, bleibt gesund und nur der HSV.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.